Koch und Kellner, Herrchen und Hund, Patriarch und bucklige Verwandtschaft. Die Rolle des globalen Taktgebers versucht sich gerade Xi Jinping anzueignen, Staatslenker der chinesischen Volksrepublik. Die beiden anderen scheinen in die ungewohnte Rolle des Bittstellers zu geraten, Donald Trump und Wladimir Putin, die sich in Peking gerade die Klinke in die Hand geben. Trump, Putin, Xi, wer hat hier das Sagen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Anna Sauerbrei ist bei uns. Sie verantworten die außenpolitische Berichterstattung im Politikressort der Zeit. Zugeschaltet aus Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Dort ist es inzwischen Mitternacht geworden, ist Felix Li, Wirtschaftsjournalist und Redakteur beim Dossier Geoökonomie der Süddeutschen Zeitung, auf Reise unterwegs in Taiwan. Roman Gonscharenko berichtet für die Deutsche Welle über die Außen- und Sicherheitspolitik der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und Clemens Fischer ist Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität zu Köln. Herr Li, demonstrative Harmonie war da heute zu sehen in Peking bei dem Treffen Putin mit Xi Jinping. Bildet das diese Harmonie, bildet das die Realität ab oder war das Treffen der beiden hauptsächlich ein Signal an den Rest der Welt?
Naja, es waren vor allem, ich sage jetzt mal, Lippenbekenntnisse oder leere Worte, weil beide Seiten haben sich für ein Ende des Ukraine-Kriegs ausgesprochen, für eine Beilegung der Konflikte im Nahen Osten. Und es klingt alles aber natürlich unglaubwürdig, weil beide Seiten haben letztendlich, also ich spreche jetzt von Russland und China, haben gewissermaßen beide Seiten das Interesse, dass dieser Krieg weitergeführt wird, gerade in der Ukraine. Also da gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Russland da irgendwie von dem Krieg ablassen wird. Und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass China mit der Unterstützung Putins aufhören wird. Also insofern halte ich das, was da heute verlautbart wurde in Peking, das halte ich das für reine Lippenbekenntnisse.
Herr Gonscharenko, in welcher Funktion war Putin eigentlich bei Xi, als Partner oder als Bittsteller?
Etwas dazwischen. Er ist auf jeden Fall ein Juniorpartner, aber er ist, seit er diesen großen Krieg gegen die Ukraine führt, also jetzt schon das fünfte Jahr, ist auch ein Bittsteller. Also ohne China, ohne chinesische Unterstützung, die nicht in allen Aspekten bekannt ist. Das meiste ist geheim. Ohne diese Unterstützung hätte Russland diesen Krieg nicht begonnen und auch nicht gewinnen können. Und für mich als Beobachter ist das vor allem insofern wichtig und auch interessant. Wir erinnern uns vor 4 Jahren, also vor mehr als 4 Jahren, kurz vor dem Überfall, da trafen sie sich auch. Und dann gab es Medienberichte, wonach Putin Xi gesagt haben soll, dieser Krieg würde 5 Jahre dauern. Und wir sind jetzt im fünften Jahr. Und ich nehme an, sie fragt Putin, wie geht es denn weiter? Wie sieht es aus? Und Russland ist sehr stark auf China angewiesen. Russland ist sehr geschwächt jetzt in diesem fünften Jahr, wirtschaftlich geschwächt, aber auch international. Der Iran, russischer Partner im Nahen Osten, Sie wissen, kennen die Geschichte. Insofern ist er in diesem Jahr besonders schwach nach Peking gereist.
Herr Fischer, Donald Trump, der wurde ja in der vergangenen Woche mit großem Pomp empfangen. Putins Besuch, der läuft ja eine Stufe schlichter ab. Was sagt das über das Verhältnis der drei aus? Oder ist diese Optik völlig irrelevant?
Nein, die ist definitiv nicht irrelevant. Wir sehen zum einen, dass das Machtgefüge sich verschoben hat. Also der wirklich starke Mann sitzt jetzt offenbar in Peking. Und das zeigt er auch. Das war also die Eröffnungsrede von Xi Jinping, wie Trump zu ihm kommt. Also, was wir beide entscheiden, das betrifft 1,8 Milliarden direkt und 8 Milliarden indirekt. Also wir zwei machen es aus. Und damit ist Putin schon mal in der zweiten Reihe der Großmächte. Das Prozedere und das Protokoll darf man nicht so sehen, dass Putin also nur zweitrangig empfangen worden ist. Der kommt A öfter und B muss man ihn auch nicht beeindrucken. Und das ist etwas, was Xi Jinping sicherlich sehr wohl gelungen ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn Trump in die große Halle des Volkes kommt und dann seinen Ballsaal, denkt er, jetzt bauen lässt, dann glaube ich, hätte er ihn lieber dreimal so groß gebaut. Und es waren auch diese 2, 3 Sätze, dann bin ich auch schon am Ende, wie sie am Ende in diese Privatresidenz des chinesischen Führers gehen. Und die ist voll mit Symbolen. Am Schluss steht die Zeder. Und die eben für Prunk, für Pracht, für Stabilität steht. Und Trump sagt, ob da wirklich viele Gäste sind. Nö, es sind ganz wenige. Übrigens, Putin ist auch öfter hier gewesen. Also er zeigt ihm schon, wo irgendwie die Latte liegt. Aber das Machtgefüge hat sich definitiv nach Peking verschoben.
Frau Sauer-Breit, man hat ja den Eindruck, wer in der Welt mitreden will, der muss sich gerade in dieser Zeit in Peking blicken lassen. Der französische Präsident war da, auch der deutsche Bundeskanzler. Entsteht da gerade eine neue Rangordnung unter den führenden Mächten in der Welt?
Ich glaube, der Krieg Amerikas gemeinsam mit Israel gegen den Iran hat natürlich China nochmal in seiner Position gestärkt, einfach durch die Schwäche der Amerikaner. Ich glaube trotzdem, dass man das nicht überbewerten sollte, dass China mit dem Pomp, mit dem Empfang dieser beiden anderen Regierungschefs auch eigene Schwächen überspielt. Die chinesische Wirtschaft hat durchaus riesige Probleme. Die aggressive Außenpolitik, die China gerade in Wirtschaftsfragen macht, ist auch Ausdruck dieser Probleme. Und es mag wie Stärke aussehen, aber letztlich hat das nach innen weniger Substanz, als es zunächst scheinen mag.
Mit welchen Erwartungen ist Putin denn eigentlich nach Peking gereist? Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Was braucht er eigentlich von Xi genau?
Also an sich braucht er die Versicherung, dass weiter China hinter ihm steht. Eines bekam er nicht, das ist die von ihm schon seit Jahren versuchte Gasleitung nach Nordchina hinein aus Sibirien. Die hat er nicht bekommen. Was er aber bekommen hat, ist, dass er den Krieg weiterführen kann. Und ohne Herrn Li anders darzustellen, seine Aussage, ich glaube, das waren keine Lippenbekenntnisse. Denn der Punkt ist ja, natürlich, wenn Putin den Krieg so bekommt, wie er ihn will, sprich den kompletten Donbass und die Ukraine gibt alles preis, dann könnte er sich vermutlich sehr wohl vorstellen, den Krieg zu beenden, nur wird die Ukraine nicht nachgeben. Mhm. Und da bin ich völlig bei Herrn Li, der Iran-Krieg ist ein Geschenk Gottes für beide. Denn im Endeffekt sind damit die Amerikaner dort, wo sie nicht hinwollen. Eigentlich wollten sie den Pazifik sich mehr verlegen. Jetzt sitzen sie am Golf fest. Also da sind die Russen und die Chinesen sicher sehr glücklich.
Jetzt kann man ja auch umgekehrt fragen, man sagt ja immer bei Koch und Kellner, das war ja dieser Vergleich am Anfang von mir, da ist auf jeden Fall, die Chinesen sind die Köche und die Russen sind die Kellner. Aber was braucht denn China umgekehrt von Russland? Wer ist da auf wen wie angewiesen? Ist das eine einseitige Beziehung?
Naja, ich sag jetzt mal so, um ein Koch zu sein, um ein guter Koch zu sein, da muss man auch Gestalter sein. Und das ist China nicht. Also China ist ja eher, wartet ab und nutzt so ein bisschen die Schwächen der anderen, in diesem Fall jetzt konkret vor allem der Amerikaner, aber nicht zuletzt auch der Russen. Also diese vielbeschworene Freundschaft zwischen Putin und Xi, die würde ich tatsächlich, wie es Frau Sauerbreit das ja auch schon andeuten ließ, die würde ich nicht überbewerten. Also prinzipiell herrscht da auch weiterhin großes Misstrauen zwischen China und Russland, traditionell und aktuell durchaus auch. Also es gibt immer noch inoffiziell immer auch noch Grenzstreitigkeiten. Also insofern würde ich das tatsächlich auch nicht überbewerten. Aber China profitiert natürlich momentan von all diesen großen geopolitischen Krisen. Sie kriegen vor allem die günstige Energie aus Russland, wollen sich aber zugleich auch nicht zu sehr abhängig machen von Russland. Deswegen hadern die da auch noch mit dieser zweiten Pipeline. Aber klar, sie merken schon, also Peking weiß schon, dass Putin der Bittsteller ist. Und das wollen sie ihm durchaus auch so gewissermaßen zu spüren geben. Und das ist letztendlich auch eine gewisse Genugtuung, die Peking verspürt, weil China allzu lang auch nicht zuletzt auch von Russland, von den früher auch von der Sowjetunion so ein bisschen immer als so der kleinere Bruder gesehen wird. Und das hat sich jetzt natürlich umgekehrt und das freut Peking.
Herr Gonschalenko, das ist also so, dass tatsächlich China abhängiger ist, Russland abhängiger ist von China als umgekehrt?
Das auf jeden Fall. Vor allem bei militärischen Gütern. Also es gibt ja diverse Informationen, dass russische Drohnen zu einem großen Anteil, manche sagen bis zu 90% aus chinesischen Bauteilen bestehen. Und auch andere Sachen, die Russland für den Krieg braucht, kommen aus China oder über China. Und ich würde da ein bisschen Herrn Fischer widersprechen, wo er sagt, das ist ein Geschenk Gottes für Wladimir Putin. Ich glaube, das ist nicht ganz so, denn wenn man bedenkt, was in Iran geschehen ist, dass Donald Trump einfach einen Freund von Wladimir Putin töten ließ, also den Ayatollah, und Wladimir Putin konnte nichts tun und musste sich dann jede Kritik verkneifen. Er hat da ganz leise was gesagt mit Verspätung, aber trotzdem. nach Venezuela war das ein sehr harter Schlag. Iran war der wichtigste Partner für Russland im Nahen Osten. Und Russland ist auch dadurch geschwächt, dass jetzt die Straße von Hormuz blockiert ist. Und für Russland war diese ganze Region sehr wichtig für das, was man in Russland als grauer Import beschreibt. Also semi-legale Importe von sanktionierten oder nicht ganz sanktionierten Dual Use, also auch militärischen Gütern. Und das ist ja alles erschwert worden. Und ich vermute, dass sie auch mit Xi Jinping darüber gesprochen haben, dass wenn das so bleibt, dass diese ganze Region, der Nahe Osten, weiterhin nicht als Umschlageplatz für Russland dienen kann, dann vielleicht mehr über China importieren. Mhm. Insofern ist Wladimir Putin sehr geschwächt durch die aktuelle Lage.
Ist das tatsächlich so, dass man sagt ja, wenn China Putin nicht den Rücken stärken würde, militärisch vor allen Dingen, es gibt angeblich keine Waffenlieferungen, aber sehr wohl diese sogenannten Dual-Use-Güter, also Chips, die man aus dem Laptop ausbauen und eine Drohne einbauen kann, dann wäre der Krieg sofort zu Ende in der Ukraine?
Das weiß ich nicht, ob der Krieg sofort zu Ende wäre. Russland produziert natürlich auch selber noch weiterhin Waffen und es verlässt sich ja in seiner Militärstrategie auch weiterhin sehr stark darauf, einfach Tausende von Menschen in den sogenannten Fleischwolf zu werfen. Und diese Menschen jetzt auch schwieriger zu rekrutieren für Russland, aber sie sind offenbar immer noch da. Die werden auch immer besser bezahlt dafür, dass sie sterben. Ich glaube, das ist wäre kein sofortiges Ende, aber ich glaube, dass das Backing, und Herr Goratschenko hat es ja beschrieben, ist natürlich sehr wichtig, gerade auf dieser technologischen Ebene. Und natürlich auch, dass China sich weiterhin zur Verfügung stellt, eben diese massiven Öl- und Gaseinkäufe zu machen und dadurch sehr erheblich die russische Staatskasse weiter füllt. Und dadurch wiederum wird es möglich, Soldaten zu bezahlen, Waffen zu kaufen bei Dritten.
Und Russland zahlt auch einen hohen Preis dafür. Also die Rabatte einmal für Öl und Gas, aber dann auch Russland hat seinen Automarkt China komplett überlassen zum Beispiel. Ja, so. Und die chinesischen Unternehmen, sie strömen, nachdem die westlichen Unternehmen gegangen sind oder enteignet wurden auch. Russland wird immer stärker wirtschaftlich von China abhängig. Und die Chinesen sind da sehr vorsichtig. Da hat der Kollege sehr richtig bemerkt.
Eine Frage noch. Sie haben das selbst vorhin angesprochen, Felix Lee auch. Es gab ja in früheren Zeiten, also Zeiten von Sowjetunion und als Mao Zedong noch China beherrscht hat, ja auch durchaus massive Konflikte. Die sind sogar gemündet in ein militärisches Gefecht 1969 am Grenzfluss Ussuri zwischen Sibirien und China. Die russischen Zaren haben sich ja schon für den Mittelpunkt der Welt gehalten. Ist das mit dem Nationalstolz der Russen vereinbar, dass sie auf Dauer Juniorpartner der Chinesen sind, die sie möglicherweise früher verachtet haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, in Teilen der russischen Bevölkerung, auch der russischen Elite, ist dieser Überlegenheitsgefühl immer noch da. Und deshalb schmerzt es sie, dass Russland jetzt ein Juniorpartner ist. Aber sie verkneifen sich jegliche Bemerkungen in die Richtung. Und ich habe heute russisches Radio gehört, also staatliches russisches Radio. Und man hat genau dieses Thema angesprochen nach dem Motto, wir hatten ja in Vergangenheit auch Kriege geführt. Aber im Vergleich zu dem, was in Europa war, waren das sehr wenige Kriege. Und das war die friedlichste Grenze im russischen Reich damals. Also alles gut. Wir sind jetzt beste Kumpels. Aber je öfter die das wiederholen, desto mehr Zweifel haben einige Leute.
Herr Lee, es gab ja Zeitungsberichte, oder es gibt einen Zeitungsbericht, dass in der vergangenen Woche, als Donald Trump in Peking war, Xi Jinping zu ihm gesagt haben soll, Putin könnte den Ukraine-Krieg noch bereuen. Ist das glaubhaft, dass ein solcher Satz gefallen sein könnte? Wir spekulieren jetzt, aber ist eine Frage natürlich, die im Raum steht.
Also was die intern besprochen haben, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich kann es mir im Grunde eigentlich nicht vorstellen, weil momentan ist China der Profiteur. Vielleicht auch so ein bisschen unverhofft. Ursprünglich, wenn man sich überlegt, was so die Pläne Chinas waren, zum Beispiel die Handelswege aufzubauen gegen Europa durch Zentralasien, sah ja im Grunde sämtliche Länder Zentralasiens und die Ukraine vor und nicht Russland, also die neue Seidenstraßeninitiative. Deswegen ursprünglich war Xi Jinping vielleicht gar nicht so sehr dafür, dass Putin die Ukraine angreift. Aber nachdem sich das dann nun mal ergeben hat, hat China dann natürlich schon sehr schnell feststellen können, wo man da auch konkret, wo die Chinesen auch konkret Nutzen ziehen können, nämlich einmal, dass sie das billige Gas jetzt kriegen, zum anderen, was auch schon erwähnt wurde, dass die westlichen Sanktionen, die Lücken, die in Russland hinterlassen werden, dass die Chinesen die 1:1 füllen können und sie sind gekommen, um zu bleiben. Und das dritte halt diese gewisse Genugtuung einmal gegenüber den Russen, aber auch gegenüber dem Westen. Also China profitiert momentan davon und vielleicht auch nochmal zu den Dual-Use-Gütern. Also es ist ja momentan so und das ist ja auch das, was nicht zuletzt auch Israel und die USA im Golf unterschätzt haben, wie viel China liefern kann an Dual-Use-Gütern und dann von Drohnentechnologien und so weiter. Das ist ein gigantischer Industriekomplex, über das China inzwischen verfügt in diesen Bereichen. Und das sind hochlukrative Geschäfte, die China da gerade macht. Und zwar mit allen Seiten. Also mit Russland, mit der Ukraine, mit dem Iran und nicht zuletzt jetzt auch demnächst mit den Golfstaaten, weil die natürlich jetzt auch erkannt haben, dass diese wahnsinnig teuren US-Verteidigungssysteme teilweise gegen diese vielen Drohnenschwärme gar nicht mehr so viel ausrichten können oder nicht, zumindest nicht ganz so wirkungsvoll sind, wie erhofft. Und dass auch diese Staaten jetzt zunehmend auf Dual-Use-Gütern der Chinesen zurückgreifen werden.
Dual-Use nochmal, das sind also Güter, die sowohl militärisch wie auch zivil genutzt werden können. Ja, ist das nochmal vielleicht diese Frage, die sich jetzt da ergibt, hat Xi tatsächlich großes Interesse an einer Fortführung dieser Konflikte? Aber man könnte ja auch denken, dass man vor allen Dingen im Frieden besonders gute Geschäfte machen kann. Gerade China ist ja sehr stark abhängig von Export und von stabilen Absatzmärkten. Mhm.
Ich glaube, für China ist es eine Abwägungsfrage, denn ich glaube auch, die Chinesen leiden natürlich unter dieser enormen Strangulation der Weltwirtschaft, die mit der Blockade der Straße von Hormuz entstanden ist. Aber im Moment scheint es so zu sein, dass sie das Gefühl haben, dass sie das noch länger aushalten können, vor allen Dingen länger aushalten können als westliche Demokratien, sprich Europa und die USA. In Amerika sind die Spritpreise wahnsinnig hoch. Die Wut der Bevölkerung, auch über das gebrochene Versprechen von Donald Trump, frisst sich langsam rein, auch in seine Kernwählerschaft. Und er steht auch einfach an Seiten seiner Wähler. Die Zwischenwahlen im November sind nicht mehr lange hin. Wahnsinnig unter Druck, diesen Krieg zu beenden. Und China hat seine Wirtschaft darauf vorbereitet, solche Knappheitsphasen durchzuhalten. Es ist auch weniger davon abhängig als autokratisches System davon, dass die Leute in China glücklich sind. Es hat auch eine erheblich stärkere nationalistische Ideologie. Man kann den Leuten sagen, schaut, wir sind die Stärksten und die anderen sind durch unser Verhalten geschwächt. Von daher ist einfach da der Durchhaltewille und die Durchhaltefähigkeit viel höher, auch wenn natürlich auch die chinesische Wirtschaft darunter leidet.
Das ist auch das, was ich ganz scharf gemeint habe. Die Russen nehmen das schon zum Teil als Geschenk an, denn der Golfkrieg lenkt vom Ukraine-Krieg ab. Da konnte man viel im Schatten dessen tun, was man sonst nicht hätte tun können. Und wo ich glaube, wo die Kontinentaleuropäer geopolitisch schon ein wenig einen Fehler begehen, ist, wir machen jetzt eine lineare Projektion aufgrund der derzeitigen Erfolge der Ukraine. Das sind Momentaufnahmen. In Summe ist die Ukraine nicht viel weiter als vorher, auch wenn Selenskyj jetzt gerade die Juni-Operationen erlaubt hat. Das kann er ja alles tun. Aber der Frontverlauf ist eindeutig nicht im Sinne der Ukraine gelaufen. Denn im Nordosten, wo es wirklich ums Eingemachte geht, gehen die Russen zwar wenig, aber sie gehen nach vorne. Und im Süden ist es eher die Frage, wie weit sie noch nachgeben können, ohne viel zu verlieren. Die Ukrainer kommen heute mit der Gleitbombe, die Russen antworten mit dem Sukhoi, mit dem neuen. Also es ist ja nicht so, dass die Russen völlig den Grip verloren haben. Dass es nicht so gut aussieht, bestreite ich gar nicht. Aber Der Golfkrieg hat Russland sehr wohl auch die Möglichkeit gegeben, genau über diese 20%-Hürde hinwegzukommen, die China ja eigentlich in der Energieabhängigkeit pro Land so als große Doktrin ausgegeben hat. Die hat Russland erst überschritten. Das wird den Chinesen nicht gut gefallen, aber irgendwie müssen sie natürlich den Verlust aus der Straße von Hormuz kompensieren. Und dann bietet sich Russland an. Das heißt, unterm Strich sehen wir schon ein Zahnradsystem, das am Schluss beinahe, wenn man sehr böse sagt, bis zum Nullsummenspiel führt. Wer aber wirklich verliert, sind die Amerikaner mit dem Prestige. Also der Mythos der Schutzmacht im Golf ist weg. Und wie auch Herr Lee gesagt und Sie auch, darum kaufen zum Beispiel, können die Chinesen ihre Produkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen. Sie bieten Saudi-Arabien an, weil die auch planen eine Zeit nach dem Golfkrieg. Und die muss nicht unbedingt eine Hegemonie der Amerikaner sein dann.
Ist Trump der große Verlierer in diesem Dreiecksspiel?
Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Solange noch nicht klar ist, wie der Krieg im Iran endet, sieht momentan zwar nicht gut aus für die USA und Donald Trump, aber wer weiß. Also noch ist es alles auf Pause. Und ich glaube, in diesem Dreieck China, Russland und USA, Russland ist auf jeden Fall der schwächste Partner, beziehungsweise das schwächste Glied, ist ja kein Partner der USA. Aber Donald Trump ist eindeutig immer noch die Nummer eins. Also China versucht sich auch dran zu machen, aber noch ist Amerika stärker, deutlich stärker als China. Und ich würde sagen, man sollte doch nicht unterschätzen. Wir haben ja jahrelang darüber gesprochen, über diese informelle Allianz zwischen China, Russland, Nordkorea, Iran. Jetzt ist Iran praktisch raus. Man weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber das Land ist auf Dauer geschwächt. Und das schwächt auch China und Russland. Denn das Ansehen, das kann man nicht in Dollar messen oder in Ölbarrels, aber das zählt was. Die Welt schaut zu, was passiert. Ob Russland tatsächlich seine Partner schützen kann. Natürlich kann man, also das höre ich zum Beispiel sehr oft in russischen Staatsmedien, ja, wir hatten zwar ein strategisches Abkommen, aber eine militärische Beistandsklausel war nicht dabei. Trotzdem, es ist ja nicht das erste Mal. Davor war Venezuela, davor war Syrien und Russland konnte nichts machen. Putin sind die Hände gebunden, er ist geschwächt. Und das sollte man nicht vergessen.
Jetzt ist es, ja, bitte. Ja, ich würde das gerne unterstützen, weil es ja auch ganz praktische Kooperationen gab, auch zwischen Russland und Iran. Ein Großteil der Drohnen, die eingesetzt werden in der Ukraine, sind iranischer Bauart. Die werden mittlerweile auch in Russland gebaut. Da gibt es auch Abhängigkeiten in umgekehrter Art und Weise. Und der Iran ist ja auch nicht der erste Partner, den Russland nicht schützen konnte. Das galt auch schon für Syrien. Auch Assad konnte er nicht schützen. Auch Assad ist davongefegt worden. Von einer neuen Regierung. Und diese Schwächeposition, die man sicherlich auch für die Amerikaner sagen kann, dass sie Alliierte verlieren durch das unkontrollierte Verhalten des Präsidenten und indem sie Verbündete fallen lassen oder bedrohen, das gilt aber sicherlich auch für Russland. Und ich würde auch widersprechen, dass die Ukraine nicht weiter ist als 2022. Ich glaube, das ist absolut nicht der Fall. Die ukrainische Verteidigungswirtschaft hat sich enorm entwickelt. Die Ukrainer sind teilweise vom Bittsteller zum Anbieter von enorm modernen Waffensystemen geworden, jetzt ja auch im Irankrieg. Und es bleibt weiterhin dabei, dass dieses riesige, geografisch riesige Land Russland es bis heute nicht geschafft hat, die Ukraine, seine Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen. Also es bleibt auch da bei der strategischen Niederlage Russlands.
Also eine strategische Niederlage, da reden wir dann davon, wenn der Krieg verloren ist. Und das ist er definitiv nicht. Also ich rede jetzt bitte nicht Russland, das Wort verstehen Sie bitte nicht falsch, aber ich bin eher in der konservativen Einschätzung und die geht halt davon aus, dass die Ukraine, und das ist unbestreitbar, eine ganz tolle Rüstungsindustrie hinlegt, das ist unbestreitbar, aber auch die Ukraine erreicht an der Front mehr oder weniger nichts. Die Todeszone ist durch den Drohnenkrieg so ausgedehnt worden, dass praktisch jede Bewegung unmöglich ist. Und wenn es nicht so ein Moment wäre wie im Ersten Weltkrieg, wo durch den Panzer plötzlich wirklich das Schlachtfeld sich völlig verändert hat, und eine völlig neue Waffe kommt, wenn die in diesem Krieg käme, dann wäre das noch so ein Dosenöffner in diesem Krieg, aber das sieht man derzeit nicht. Und da ist natürlich die Frage, ob die Russen diesen Abnützungskrieg noch schaffen. Und es kommt eines dazu, das aber sehr prospektiv ist. Wir haben möglicherweise, wenn wir wirklich ein Pech haben, in England drüben eine Regierung, die Farage bildet, und der wäre definitiv nicht unterstützend dann. Und wenn in Frankreich alles nächstes Jahr schief läuft, dann könnte da der Rassemblée National den Präsidenten stellen. Und wenn das passiert, ist auch die Europäische Union nicht mehr so ukrainefreundlich eingestellt. Also das müsste man auch in diesen ganzen Prozess einpreisen. Die Russen müssen dieses Jahr irgendwie überleben, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen, nicht zu verlieren, weil mehr kann er derzeit nicht machen. Aber schon jetzt von einem möglichen Überhang an der ukrainischen Front zu sehen, das geben weder die Zahlen noch die Geo-Footing her.
Es ist ja so, ein Dreiecksverhältnis im privaten Bereich, das kann sehr nervenaufreibend sein. Wenn wir das jetzt mal auf die globale Geopolitik übertragen, zwischen den dreien, ist da, wie viel Rationalität ist da noch da? Denn das sind ja drei bis an die Zähne bewaffnete atomare Mächte.
Ich glaube, beim Level von Rationalität muss man sehr stark zwischen den dreien unterscheiden. Und ich glaube, in allen Ländern gibt es ideologische Komponenten und rationale Komponenten. Im Moment scheint es mir, aber das weiß Felix Lee bestimmt besser, dass China strategisch die beste Denkfähigkeit hat, weiß, dass es im Moment vor allen Dingen Geduld braucht, weil die anderen sich von alleine ins Unglück reiten. Die Politik von Wladimir Putin ist auch schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs natürlich getrieben von einem Weltbild, das in großen Teilen mit der Realität nicht viel zu tun hat, von alten historischen Verletzungen, von Größenwahn. Auch da würde ich nicht sehr viel Rationalität unterstellen. So kam es ja auch erst zu diesem Krieg, zu dieser völligen Fehleinschätzung der ukrainischen Stärke und der europäischen und amerikanischen Unterstützung, die dann einsetzte. Und gut, über Donald Trump ist auch schon viel gesagt worden. Ich glaube, auch da ist die Rationalität nicht besonders groß gewesen. Also in einen Krieg zu gehen, von dem man weiß, dass es, von dem wahrscheinlich auch jeder Stratege in den Vereinigten Staaten vorher gesagt hat, sie haben, die Iraner sind schwach vielleicht, wir sind militärisch überlegen, aber sie haben eben die Straße von Hormuz und können dadurch die Weltwirtschaft genauso erpressen, wie sie es jetzt tun. Das hätte man sehen können. Aber ich glaube, bei ihm spielt ganz stark eine Rolle in seinen Entscheidungen, dass er alt ist. Er wird nächsten Monat 80. Dass er vor dem Ende seiner Präsidentschaft noch einmal was ganz Großes, Historisches machen will. Als Friedensstifter, aber auch als derjenige in die Geschichte eingehen will, der endlich dieses islamistische, theokratische Regime im Iran beseitigt hat. Und dann hat er mit ein bisschen Druck auch von den Israelis und der richtigen Überredungstechnik sich in diesen Krieg hineinbegeben, den er nun nicht schafft zu beenden. Also würde ich sagen, wenig Rationalität.
Elli, wenn man jetzt das hört zu diesem Dreiecksverhältnis, scheint ja tatsächlich China der stabilisierende oder der Stabilitätsfaktor zu sein. Die Chinesen üben ja bisher, wenn ich das richtig sehe, Macht dadurch aus, dass sie sich eigentlich im Hintergrund halten und von dort aus strategisch klug steuern. Wird es bei dieser Politik bleiben oder muss Xi auch irgendwann mal sozusagen auf die Bühne treten und zeigen, also mit mir ist zu rechnen und ich lasse mir nichts mehr gefallen, dass es also aggressiver wird nach außen hin noch?
Also ob Xi Jinping tatsächlich der Stabilisator der Welt ist, das würde ich dann doch etwas bezweifeln. Also ich glaube, wofür China tatsächlich steht, ist, China hat einen langen Atem, China hat eine gewisse Resilienz geschaffen. Wir haben uns immer gewundert, warum China, wenn so dermaßen viel in erneuerbare Energie investiert wurde und auch geschaffen wurde, warum wann sie denn endlich mal ihre Kohlekraftwerke abschalten? Und jetzt wissen wir, also spätestens jetzt wissen wir, es ging China gar auch dabei ja nicht in erster Linie um den Klimaschutz, sondern um Energiesicherheit. Und das zahlt sich jetzt aus. Also China ist das Land, was die meisten höchsten Reserven hat und hat deswegen einen gewissen Puffer, kann damit auch ein bisschen spielen. Und scheint China zumindest dass China eine bessere Position hat, als das die anderen haben. Aber ich glaube, China hat schon mittelfristig ein Interesse tatsächlich daran, dass sich diese Konflikte auch wieder legen. Zum ein, weil China als größter Exporteur der Welt überhaupt natürlich auch ein Interesse hat, dass die Weltwirtschaft nicht völlig in Abgrund gezogen wird durch diese vielen Krisen. Und China geht es ja vor allem um ein Ziel. Und da ist China auf einem guten Wege dabei, dieses Ziel auch zu erreichen. Nämlich China, Xi Jinping, will ja Taiwan einnehmen. Und da in der Taiwan-Frage sind natürlich die Amerikaner, die USA, der ganz, ganz große Gegner. Und je schwächer Trump und je mehr Fehler Trump begeht, desto stärker ist China dann auch in der Position, genau dieses Ziel zu erreichen. Das haben wir ja letzte Woche bei dem Besuch von Trump in Peking auch schon erlebt. Trump hat es tatsächlich geschafft, eigentlich mehr oder weniger Tabus zu brechen, für die die Amerikaner nämlich immer eingestanden haben, nämlich ganz selbstverständlich Waffen den Taiwanern auch zu liefern, ohne Peking fragen zu müssen. Jetzt hat Trump das plötzlich in Frage gestellt, weil er doch auch zunehmend merkt oder bemerkt hat, dass der ganz große Rivale China, für das Trump ja eigentlich angetreten wird, dass das alles nicht so hinhaut, wie Trump sich das ursprünglich vorgestellt hat und dass er teilweise sogar schon klein beigibt. Und das ist das Ziel, was China verfolgt. Und da ist China zwar noch lange nicht am Ziel, aber deutlich näher gekommen, zumindest seitdem Trump Trumps zweite Amtszeit.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Xi hat ja letzte Woche deutlich gesagt zu Donald Trump, dass zwischen uns beiden das wichtigste Thema ist Taiwan. Sie sind gerade in Taiwan, genau. Sie sind uns zugeschaltet aus Taiwan. Geht denn da jetzt die Angst um? Sind die Sorgen groß in Taiwan?
In Taiwan ist es eine etwas seltsamere Stimmung. Also herrscht eine seltsame Stimmung. Ja, die Angst ist da. Sie ist durchaus auch größer geworden. Die Regierung hier in Taiwan versucht das aber alles so ein bisschen runterzukochen. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. Die will natürlich auch nicht ihre Bevölkerung in Panik versetzen. Zum anderen sind sie diese Dauerbedrohungslage auf eine Art ja auch gewöhnt. Aber die taiwanische Regierung will natürlich damit dann auch, vor allem gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch gegenüber dem Rest der Welt, ein wenig vertuschen, dass wenn die Amerikaner als die großen Unterstützer wegfallen, dass Taiwan dann tatsächlich Peking ausgeliefert ist. Und solange Taiwan noch eine eigenständige Führung hat, eine eigenständige Regierung, kann eine solche Regierung natürlich sowas nicht zugeben, weil das wäre dann ja ein Eingeständnis der Niederlage. Also es herrscht eine seltsame Stimmung, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Angst dann doch deutlich gewachsen, deutlich größer zumindest als bevor Trump Peking besucht hatte.
Jetzt wollen wir ja unseren eigenen Kontinent nicht übersehen bei dieser Frage, Herr Goncharenko. Welche Rolle spielt denn Europa eigentlich in dieser ganzen Gemengelage mit den großen drei noch oder spielt es gar keine mehr?
Europa ist deutlich schwächer, als man es sich wünschen würde. Und leider sehe ich nichts, was diese Lage schnell ändern könnte. Aber das hat sich so entwickelt, da können wir nichts machen. Europa versucht natürlich, durch den Handel mit China Einfluss zu nehmen, zum Beispiel um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden, aber ohne Erfolg. Ich glaube, das ist auch eine Illusion zu glauben, dass China da Putin sagen würde, jetzt hör mal auf bitte. Dafür sind die Beziehungen zu eng. Und wir erinnern uns auch, vor einiger Zeit der chinesische Außenminister Wang Yi sagte in Europa, so wurde das zumindest berichtet, China kann es sich nicht leisten, dass Russland diesen Krieg verliert. Ich glaube, das entspricht auch den Tatsachen. Was die Europäer in dieser Lage machen können, sie können weiter versuchen zu reden. Sie sind auch sehr abhängig und diese Abhängigkeit ist sehr asymmetrisch. Also Europa ist deutlich, vor allem Deutschland als das wichtigste EU-Land, wirtschaftlich das stärkste, ist ungleich abhängig von China als China von deutschen Waren. Und dieses Verhältnis gibt jetzt gerade. Ja? Wir sehen ja jetzt bei der Autoindustrie, wo die chinesischen Autohersteller deutlich aufgeholt haben und die deutschen Marken einfach verdrängen. Nicht nur in China, sondern auch weltweit. Und das ist eine Tendenz, die Deutschland auch schwächt. Aber Europa bleibt es keine andere Wahl. China bleibt auf absehbarer Zeit die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, direkt nach USA. Vielleicht wird sie Amerika bald überholen. Aber viel Hebel hat Europa leider nicht in der Hand. Wenn ich darf, eine ganz kurze Bemerkung noch zu Russland und zu der ukrainischen Schwäche. Ich sehe die Lage schon anders als noch vor 4, 3, 2 Jahren. Und wir dürfen hier nicht vergessen, es ist ja auch viel Symbolik bei solchen Besuchen. Ja, wir haben gesehen, diese Teezeremonie jetzt zum Abschied von Wladimir Putin und Xi, die Begrüßung am Flughafen. Und das soll alles diese Nähe und Wärme suggerieren. Und russische Medien schwärmen davon. Was wir aber nicht vergessen sollen, ist, vor wenigen Tagen gab es den stärksten ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau, die Hauptstadt. Getroffen waren 2 Raffinerien und auch Rüstungswerke. Und die Menschen in Russland waren, es ist nicht übertrieben zu sagen, schockiert davon, dass Russland, Wladimir Putin, seine Armee, die wichtigste Stadt des Landes nicht schützen kann. Man hat immer angenommen, das ist die am besten geschützte Stadt Moskau. Das ist offenbar nicht der Fall. Und noch ein zweites Beispiel. Vor wenigen Tagen gab es die Siegesparade am 9. Mai, Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und der musste in einer abgespeckten Version durchgeführt werden. Aus Angst vor ukrainischen Angriffen. Das ist zum ersten Mal so. Und deshalb ist Wladimir Putin deutlich schwächer nach China gereist. Das wiederhole ich gerne noch einmal, als noch in den vergangenen 4 Jahren. Mhm.
Nochmal wegen Europa, Frau Sauerbrei. Clemens Fischer hat das ja gesagt. Wir haben ja möglicherweise Friendly Fire zu erwarten in den nächsten Jahren. Im Vereinigten Königreich, in Frankreich. Man weiß nicht, wie die Wahlen in Spanien und in Italien ausgehen werden. Das schwächt ja die europäische Position noch mehr als globaler Mitspieler. Das hört sich alles sehr pessimistisch an. Haben wir Grund zum Pessimismus?
Ich glaube, was die innereuropäische Entwicklung angeht, bin ich vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Natürlich ist es möglich, dass weitere rechtspopulistische Regierungen an die Macht kommen. Damit lebt die Europäische Union aber jetzt auch spätestens seit dem Brexit schon, dass es diesen Störfaktor gibt. Und manchmal, das haben wir jetzt gerade in Ungarn gesehen, werden ja auch diese Regierungen dann wieder abgewählt. Manchmal, das haben wir jetzt in Italien gesehen, sind sie dann doch geopolitisch so orientiert, dass sie nicht richtig stören oder sogar unterstützend sind. Meine Sorge ist, glaube ich, tatsächlich eher auch, dass Europa von außen so wahnsinnig unter Druck steht, nämlich mittlerweile von 2 Seiten. Also wir führen im Prinzip gerade einen verdeckten 2-Fronten-Handelskrieg, sowohl mit den USA als auch mit China. Mit den USA ist jetzt ja ein Abkommen getroffen worden mit Donald Trump, das er dann ja wenig später direkt wieder eingerissen hat, noch bevor unser europäisches Parlament das überhaupt ratifizieren konnte. Jetzt hat man sich gerade in den EU-Institutionen geeinigt und es wird jetzt ratifiziert, hat aber vorsichtshalber auch schon mal so eine Art
Ausstiegsklausel
eingebaut, falls Donald Trump es wieder tut. Und damit muss man ja wirklich leider rechnen, dass er es wieder tut. Gleichzeitig gibt es diesen wirklich sehr harte Auseinandersetzung mittlerweile mit China. Das wird auch Thema sein auf dem nächsten europäischen Gipfel. Und da muss Europa sich überlegen, nimmt es jetzt die Werkzeuge, die es geschaffen hat, um solche aggressive Handelspolitik abzuwehren, auch tatsächlich in die Hand. Die Kosten werden natürlich hoch, zumindest vorübergehend. Und der Druck innerhalb von Europa, auch letztlich innerhalb von Deutschland, sich endlich zu lösen von diesen Abhängigkeiten auch von China und das unter den Bedingungen zu machen, dass man auch nach Amerika nicht mehr so viel exportiert, das ist sozusagen eher die Zange in der Europa steckt, um die ich mir Sorgen mache.
Europa galt ja immer als sehr starker Exportkontinent bis vor kurzem noch. Kann es sein, dass sich USA und China da verbündet haben, handelspolitisch gegen Europa?
Also das wäre die tollste Verschwörungstheorie ever.
Ja, deswegen frage ich ja.
Gut, aus meinem Metier kommend würde es eine ideale Verschwörungstheorie sein. Nee, ich glaube, wir müssen Dinge auch viel pragmatischer sehen. Also von Freundschaften darf man auf dieser Ebene ohnehin nicht reden. Das sind Allianzen, das sind Bündnisse, man liebt sich, man schlägt sich, so wie es gerade passt. Und dieses Dreieck ist ja wirklich eine Ménage à trois von 3, die nicht zusammenpassen. Was die Europäer aber zum Beispiel auch so ganz toll tun, sie springen über jeden Stock, der geboten wird. Putin lässt bei einer Rede so einen Beisatz fallen, ich könnte auch mit den Europäern reden. Nächster Tag, alle Zeitungen rammelvoll, Putin will mit Europa verhandeln, hat er nie gesagt. Aber das Erste, was wir tun, wir denken über das Personal nach. Also bevor noch eine Einladung kommt, überlegen wir, wer könnte verhandeln. Dann kommen ja alle die bereits draußen sind, von Altkanzlerin Merkel über Draghi, dann kommen Aktive wie der Finne Stop, der definitiv für Russland nicht akzeptabel ist. Merkel wäre es für die anderen nicht so, Draghi wäre es oder mein in between. Aber der Punkt ist, es hat sich niemand darum gebeten. und niemand gefragt. Also wir lenken uns und
den Gerd Schröder noch vergessen.
Ja gut, das war
eine besondere Gemeinde.
Ja, aber das war eine besondere Freude auch zu sehen, wie da sich ein ganzes Land abarbeitet an einem Einwurf von Putin. Also ich habe keine Ahnung, wie Putin seine Abende verbringt, aber ich glaube, an diesem Abend war er gut aufgeregt. Ja. Ja, definitiv. Und was wir aber sehen, und etwas weniger aus dem Spaß wieder rauszukommen, die Europäer haben den Punkt verpasst, wo sie den Absprung hätten schaffen können von vielen Abhängigkeiten. Wenn wir heute davon sprechen, wir wollen nicht mehr von China, nicht von Amerika abhängig sein, dann frage ich mich, wer bleibt über? Weil Mercosur wäre eine Gelegenheit gewesen, die schießen wir uns selber dann hinaus. Also das, was wir schaffen, killen wir auch noch gleich selber, da müssen wir niemanden haben. Indien ist eigentlich ein klassischer Fall, der so beinahe durchgesickert ist bei der Presse, dann redet man nicht viel drüber, da hätten wir ein Abkommen geschafft. Also wenn wir das machen, was wir können, nämlich knallharte Handelspolitik, Wirtschaftspolitik. Ich glaube, dann könnten wir wieder dorthin kommen, wo wir wollen. Aber man muss sich halt auf einem Feld wie zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik nicht unbedingt auch noch mit herumtummeln, wenn man eigentlich so die Hände gebunden hat, dass man eher auf der Ersatzbank spielt.
Ali.
Ja, also ich möchte mich dem anschließen. Also ich würde auch sagen, so schwach ist Europa zumindest noch nicht, nutzt aber viel zu wenig die Chancen. Hier in Asien gibt es eine Reihe von sehr wirtschaftlichen, erfolgreich wichtigen Ländern, die in einer ähnlichen Ecke getrieben sind, wie es die Europäer momentan empfinden, nämlich zwischen den USA und China zerrieben zu werden. Das sind Südkorea, das ist Japan, das sind im Grunde alle südostasiatischen Länder bis runter nach Australien. Und wenn man das dann erweitert, noch auf Indien, Mercosur und so weiter. Also da wäre so dermaßen viel Potenzial. All diese Staaten fühlen sich auch bedroht, teilweise auch von China bedroht, teilweise von den USA im Stich gelassen. Sie alle suchen neue Partner, neue Bündnisse, neue Wirtschaftspartner, aber auch auf militärischer Ebene, auf geopolitischer Ebene. Und diese Chancen, die werden in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten und nicht zuletzt auch in Berlin bislang viel zu wenig gesehen und genutzt. Und das ist natürlich bedauerlich. Also da wäre noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Und ich glaube, da könnten die Europäer durchaus eine Schlüsselrolle spielen.
Ja, jetzt bleibt die Frage, die drei, was wird aus diesem Machtkampf, ist es eine um die Weltherrschaft sozusagen, wer wird Weltpolizist, beerbt die USA als Weltpolizist oder wird das auf Dauer sozusagen ungefähr so ein Dreierpräsidium sein, dass die globalen Zustände beherrschen wird?
Ich glaube, Weltpolizist will eigentlich gar keiner sein, das bedeutet nämlich Verantwortung. Und das, was diese drei derzeit so gut hinbekommen ist, sie spielen mit den Ängsten der anderen und haben untereinander eine Balance, die definitiv, wie Sie ja sagen, Russland derzeit als der schwächste Glied sieht. Die USA und China sind so teilweise einmal pari, einmal nicht. Aber Weltpolizei alleine, also Xi, glaube ich, strebt definitiv nicht die Weltherrschaft an. Denn das würde ja bedeuten, dass man auch Verantwortung übernehmen muss und teilen muss und vielleicht dann noch mit anderen verhandeln muss. Wozu soll er es tun, wenn die anderen Fehler machen? Die USA sind es satt gewesen. Das war ein Teil, warum Trump eigentlich auch gewählt worden ist, mit dem Versprechen, wir sind eben nicht mehr die Weltpolizei. Jetzt geht er von Krieg zu Krieg, nachdem er den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat und der von der FIFA reicht offenbar nicht. Und Russland ist ein Getriebener seiner Geschichte, so wie sie dargestellt wird und wie sie dann umgesetzt wird, in einem Krieg, den er derzeit nicht wirklich gewinnen kann, aber auch nicht verlieren kann. Das heißt, die drei werden sich, glaube ich, die untereinander die Balance halten und leben von den Fehlern und der Ängsten der anderen.
Also ein neues Gleichgewicht des Schreckens.
Ja, ich meine, das Gleichgewicht kann leicht auch aus dem Gleichgewicht wieder geraten, aber ich sehe das eigentlich ähnlich. Also alle wollen so aussehen, als seien sie die Supermacht, die Nummer eins unter den Großen. Aber allen fehlt letztlich der Wille und alle haben auch mit so großen eigenen Schwächen zu kämpfen, dass sie es gar nicht durchsetzen könnten. Also gerade China wirft sich immer wieder in die Pose des großen Vermittlers. Man hat auch jetzt wieder in der gemeinsamen Abschlusserklärung sich als Verfechter der internationalen Ordnung dargestellt, die die anderen kaputt machen wollen, sich sogar auf die UN-Charta berufen, was ja geradezu lächerlich ist, wenn man eine gemeinsame Erklärung mit Putin abgibt. Aber das ist die Pose, in der man sich gerne sieht. Wenn es aber konkret darum geht, die Mittel, die man hätte, zu nutzen, auf Russland Druck auszuüben, um Frieden in der Ukraine zu bewirken, auf Iran Druck auszuüben, um Frieden und die Straße von Hormuz wieder frei zu kriegen, dann legen die Chinesen dann doch am Ende sehr fein die Hände in den Schoß. Das heißt, es gibt überhaupt nicht diesen Ordnungswillen. Und auch Amerika ist da ja relativ zerrissen. Also Donald Trump hat weiterhin ein schlagendes Herz für America First und wir gehen zurück in unser eigenes Land und versuchen, die Erschütterungen, die von außen kommen, möglichst abzuwehren. Und er kann es aber eben auch nicht lassen, hier und da dann mitzumischen und sich als der Große zu generieren. Ihm fehlen aber letztlich auch wiederum die Mittel, das durchzusetzen. Also,
wir müssen bei so einem Sendethema offensichtlich aufpassen, dass am Ende nicht noch mehr Fragen offen sind als zu Beginn der Sendung. Die Sendung ist jetzt zu Ende, aber nur vorläufig zu diesem Thema. Ich bedanke mich nach Taipeh zu Felix Li. Sie haben die Nachtruhe für uns unterbrochen, 6 Stunden voraus von Deutschland aus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Anna Sauerbrei, Clemens Fischer und Roman Gonczarenko, bleiben Sie bei uns.